Das Morgenmagazin aus Berlin.
Lokale Weltkultur frisch vom Markt.
Herzlich willkommen zu diesem Morgenmagazin-Special. Im Multikult-FM-Studio begrüßt euch Jule Wolf. Und auch in dieser Stunde haben wir Indonesien im Fokus.
Satu hal yang terburuk dalam hidupku adalah ketika aku tak langsung mengerjakan masalah yang seharusnya ku kerjakan. Sering aku lakukan, padahal jarum jam dinding terus berpindah. Jam di tangan pun sudah ku lepas dan pakai lagi. Gambar presidenku pun sudah terus berganti. Tetap saja aku ulangi. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, tunda, tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu. Satu hal yang terbaik dalam hidupku adalah ketika aku sudah mulai mengalah, mengerjakan segala masalah. Kali ini aku lakukan. Sekarang ku kerjakan yang harusnya bulan lalu. Sorenya ku kerjakan yang harusnya minggu lalu. Sial malamnya semua itu sudah berlalu. Esok paginya ku mulai lagi dengan tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu. Akan ku akhiri semua ini dan pada ref dan pada ref. Kebalikan dari yang seharusnya kau lakukan. Oh! Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Tunda, 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 tunda sampai kau menua. Dan tunggu, tunggu, tunggu dulu.
In loser Folge stellen wir im Morgenmagazin außergewöhnliche Menschen und Projekte vor, deren Ziel es ist, die Welt ein Stückchen besser zu machen. So wie letztes Jahr in Deutschland 30 Millionen Freiwillige und Ehrenamtliche das getan haben. Von Feuerwehr bis Flüchtlingshilfe. So ein außergewöhnlicher Mensch ist auch Alex Flohr. Er ist Geschäftsführer von Watch Indonesia und heute mein Studiogast. Sein Verein setzt sich für Demokratie, Menschenrechte und Umweltschutz in Indonesien und auch in Osttimor ein. Hallo Herr Flohr, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Herr Flohr, Watch Indonesia gibt es ja schon seit 1991. Der Verein entstand als Reaktion auf das Santa Cruz-Massaker in Osttimor. Zur Erinnerung, in den Kämpfen der Unabhängigkeitsbewegung wurden damals knapp 300 Menschen teilweise auf brutalste Art getötet und viele sind ja seitdem vermisst. Wie haben Sie dieses Ereignis damals erlebt?
Wir waren Indonesier und Deutsche, die sich hier in Berlin kannten, saßen öfter zusammen, haben Kaffee getrunken, haben Saté gegessen und dann platzte, währenddem wir da eben zusammensaßen, die Nachricht rein von diesem Massaker und ein paar Tage später eben kam die Nachricht, es sind zwei Augenzeugen unterwegs in Europa und möchten eben in verschiedenen Städten wie Amsterdam, Paris, Berlin etc. Berichten, was sie gesehen haben, um das eben öffentlich zu machen. Und wir bekamen quasi den Befehl, ihr müsst eine Veranstaltung in Berlin machen. Und das haben wir mit vereinten Kräften versucht zu tun, alle völlig unprofessionell, unvorbereitet, haben eine Veranstaltung an der TU in Berlin aus dem Boden gestampft. Und in der nächsten Woche hat man sich wieder getroffen und hat versucht zu evaluieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wie machen wir weiter. Und und so ist der Verein entstanden.
Wie kamen Sie denn überhaupt so auf Indonesien? Wie kam da das Interesse?
Das war auch reiner Zufall. Ich habe mich als Student des technischen Umweltschutzes für ein Auslandsprojekt beworben gehabt bei ASA. Da gab es oder gibt es bis heute jedes Jahr einen Katalog von Projekten, auf die man sich bewerben kann. Und so hat es mich eben nach Sumatra verschlagen, um dort ein Projekt zur städtischen Müllkompostierung zu machen. Und bevor ich das angefangen habe, habe ich dann doch eben ein bisschen Sprache gelernt. Und so bin ich eben an diese Indonesier hier in Berlin rangeraten, mit denen ich heute noch zusammenarbeite im Verein.
Daraufhin wurde dann eben der Verein Watch Indonesia gegründet, dessen Geschäftsführer sind Sie ja heute. In den frühen 1990er Jahren existierten aber ja schon Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International. Wo haben Sie da eine Lücke gesehen, die Sie schließen konnten oder die Sie schließen wollten?
Wir arbeiten eng mit Amnesty International zusammen in verschiedenen Kampagnen, in verschiedenen Bereichen. Amnesty hat sehr strenge interne Regeln, wofür sie stehen, wofür sie nicht stehen. Das heißt, sie nehmen zum Beispiel grundsätzlich keine Stellungnahme zu irgendwelchen politischen Problemen. Sie sind immer neutral und beharren nur auf der rein menschenrechtlichen Basis, währenddem wir eben schon mal auch Stellung gegen zum Beispiel einen bestimmten Politiker beziehen dürfen, von dem wir einfach sagen, der steht für eine andere Richtung als zum Beispiel Watch Indonesia. Amnesty hat zweifelsohne den ganz großen Namen, den guten Ruf, auch nicht zuletzt aufgrund dieser strengen Reglementierung. Wenn eine Nachricht von Amnesty reinkommt, dann wird die automatisch geglaubt. Aber um zu prüfen, ob das auch alles den Statuten gerecht ist, braucht Amnesty dafür unter Umständen mal 3-4 Tage. Das heißt, ich sag's mal ganz flapsig, wenn morgen früh jemand umgebracht wird, dann wird um 11 Uhr nicht die Kollegin von Amnesty hier am Mikrofon sitzen und darüber berichten, weil sie braucht noch irgendwie 2 Tage, bevor sie die Fakten sauber gecheckt und recherchiert hat, bevor sie sich dazu äußern kann, währenddem wir können schneller aus der Pistole schießen.
Das heißt, sie sind einfach prinzipiell freier in dem, was sie sagen und tun können.
Ja, wir sind prinzipiell total frei. Das birgt eben auch das Risiko, dass wir mal daneben liegen können, dass wir zu schnell schießen. Aber das ist eben genau eben die Komplementarität zwischen Amnesty und uns. Die einen haben eben den guten Ruf für ihre Zuverlässigkeit und die anderen stehen eben für schnelle Eingreiftruppe.
Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, wie Sie das machen, würde mich noch interessieren, woher beziehen Sie Ihre Informationen?
Wir beziehen unsere Informationen natürlich ganz, ganz platt aus den indonesischen Medien. Wir haben Partnerorganisationen oder ja, befreundete Organisationen und Einzelpersonen in Indonesien. Das sind gewachsene Netzwerke, die ja nach über 25 Jahren natürlich breit gestreut sind und eine Vielfalt von Themen und Inhalten bieten, die wir gar nicht alle verarbeiten können.
Sie arbeiten also mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen. Wie viele Menschen engagieren sich denn bei Watch Indonesia hier?
Das ist unterschiedlich, wenn man nach dem Engagement fragt. Wir sind zurzeit 2,5 Hauptamtliche und ja, in Berlin und insgesamt in Deutschland vielleicht 10 bis 15 mehr oder weniger Aktive und sehr viele Leute, die ja zwischen Berlin und Australien leben, sind aktivierbar, sage ich mal. Das sind Leute, die haben bestimmten Zugang, die haben bestimmte Kenntnisse, Fähigkeiten, sonst irgendwas, und dann tun die das.
Wie kommt Ihre Arbeit in Indonesien an?
Unterschiedlich. Bei unseren Freunden von Menschenrechts- und Umweltorganisationen natürlich sehr gut. Die freuen sich über die Unterstützung. Die Betroffene, die ihr Land verlieren, Betroffene, die um ihre Löhne geprellt werden, die als Gewerkschafter unter Beschuss stehen, die freuen sich natürlich darüber. Andere sehen uns natürlich nicht so freundlich. Der Besitzer einer Palmölplantage ist bestimmt nicht happy über das, was wir hier treiben. Und der korrupte Gouverneur, der mit ihm zusammenarbeitet, sieht uns natürlich auch mit misstrauischem Blick. Aber das ist sicherlich immer so.
Gab es da schon Auseinandersetzungen?
In Indonesien weniger, aber hier in Berlin gab es natürlich diverse Auseinandersetzungen, teilweise mit Unternehmern, teilweise auch mit deutschen Unternehmern, die dann eben als verlängerter Arm dieser Firmen agieren. Da gab es mitunter heftige Auseinandersetzungen. Da gibt es auch regelmäßig Bespitzelungen. Das heißt, man schickt irgendwelche Leute auf unsere Veranstaltungen, zu unseren Treffen, die dann mitschreiben, mitschneiden und darüber berichten, aber nun gut, wir tun das ja auch. Früher in den 90er Jahren, also während der Diktatur, haben meine indonesischen Kollegen teilweise Einreiseverbot gehabt. Die haben, einem wurde zum Beispiel der Pass weggenommen, der war dann quasi staatenlos, was sich dann aber nach der Überwindung der Diktatur relativ schnell gelöst hat.
Ja, damit wir uns Ihre Arbeit noch besser vorstellen können, schauen wir uns gleich an, was gesellschaftlich und politisch aktuell in Indonesien passiert. Vorher unternehmen wir einen kleinen musikalischen Trip dahin.
Aku merasakan ini, kamu tahu aku sakit hati. Melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma debu. Dulu.
tentang pohon pisang, tentang rumput liar, oh tentang capung, tentang burung, dan tentang kenyataan bahwa semuanya tak seindah dulu. Kita harus menanam kembali hijau saat ini dan nanti. Kita harus menanam kembali satu saja sangat berarti. Untukmu tanam saja.
Magazin ist heute Alex Flohr, Geschäftsführer des Vereins Watch Indonesia. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie sich der Verein gegründet hat, 1991. Und jetzt soll es darum gehen, worin die Arbeit des Vereins eigentlich besteht. Gehen wir zunächst mal auf die Demokratie ein. Auf Ihrer Website weisen Sie darauf hin, dass Indonesien erste Erfolge der Demokratisierung verbuchen kann. Es gibt freie Wahlen und Pressefreiheit, zahlreiche neue Gesetze und Institutionen wurden geschaffen. Und trotzdem sind in der Gesellschaft so gut wie keine Veränderungen spürbar. Wie kommt das?
Vieles liegt einfach in alten Gewohnheiten, die eben nicht ohne weiteres fallen gelassen werden, bloß weil es neue Institutionen gibt, sondern dass solange das Denken, das Verhalten der Menschen sich nicht verändert, funktionieren eben die schönsten demokratischen Institutionen nicht. Und das scheint mir in Indonesien eben der Fall zu sein. Ich sag mal Stichwort Korruption. Zum Zweiten der absolute Mangel an Kenntnissen darüber, wie es anders gehen könnte. Indonesien ist ein sehr großes Land, man ist sehr mit sich selbst beschäftigt und man hat es während anderthalb Generationen der Diktatur unter Suharto auch nicht tun dürfen. Wenn man sagt, die Diktatur ist weg, es lebe die Demokratie, ja, die Leute haben es nicht anders gelernt und teilweise heute unter demokratischen Vorzeichen geschehen Dinge, wo man sich aus unserer Sicht aus Europa wirklich nur die Augen reiben kann.
Es gibt also verschiedene Faktoren. Ich würde gerne nochmal auf den Faktor Korruption eingehen, den Sie ja auch gerade erwähnt haben, als Demokratie eher demokratieverhindernd. Bei meiner Recherche bin ich nämlich auf ein Beispiel gestoßen, das ich ganz spannend fand. Im Jahr 2012 bewachten allein in der Hauptstadt Jakarta über 1000 Polizisten Prüfungen in der Schule, damit die Lehrer die Ergebnisse nicht verkaufen. Lehrer werden in Indonesien nämlich sehr schlecht ausgebildet und auch schlecht bezahlt. Und auch sonst gibt es Sitzplatzgebühren, obligatorische Geburtstagsgeschenke für die Lehrer und andere Spenden in Anführungszeichen. Da hat eine Non-Profit-Organisation Indonesia Corruption Watch ermittelt, dass den Indonesiern 2011 eine Summe von fast 240 Millionen US-Dollar durch Korruption verloren gegangen ist. Sie nicken jetzt. Wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden?
Das ist die ganz große Frage tatsächlich. Die Lehrer, die Sie genannt haben, ist das eine Beispiel. Ein anderes Beispiel, Polizei. Es ist ein attraktiver Job, Polizist zu werden, weil dann kann man auf der Straße Autos anhalten und irgendwas wird man finden. Entweder geht der Blinker nicht oder das Nummernschild ist nicht gut lesbar oder für irgendwas wird der Fahrer zur Kasse gezogen und muss eben eine kleine Summe, das geht nicht um viel Geld, 5000 Rupia, das sind ein paar Pfennige, aber so und so oft am Tag füllt es eben doch die Taschen. Das Problem ist, um diesen Job zu bekommen als Polizist, muss ein junger Mann oder auch eventuell eine junge Frau eine Summe auf den Tisch legen von mehreren tausend Euro. Das heißt, er muss sich seine Stelle kaufen. Es geht nicht um die Qualifikation, sondern es geht darum, dass er den entsprechenden Leuten in der Personalabteilung der Polizei was auf den Tisch legen kann, was die verlangen. Das sind teilweise horrende Summen. Dafür muss sich dieser junge Mann verschulden. Das heißt, die ganze Familie legt zusammen und leiht ihm dieses Geld. Seine Freunde tun was dazu. Das heißt, er fängt seinen Job an als hochverschuldeter junger Polizeibeamter. Und muss jetzt, dieses Geld zurückzahlen, zum einen. Und gleichzeitig verlangen alle die Leute, die ihm Geld geliehen haben, nicht nur ihre Schulden plus Zinsen zurück, sondern sie erwarten auch bestimmte Gefälligkeiten. Das heißt, in dem Moment, wo sie selber ein Problem mit der Polizei haben, erwarten sie natürlich, dass der Neffe oder wer auch immer er ist, der Familie jetzt aushilft und dieses Problem bei der Polizei aus der Welt schafft. Und somit ist es verdammt schwer, überhaupt in den Polizeidienst zu kommen und zu sagen, ich bin junger, idealistischer Polizist, ich möchte mit Korruption nichts zu tun haben. Er hat gar keine andere Möglichkeit, als von Anfang an, vom ersten Tag an, hochkorrupt zu agieren.
Das heißt, es sitzt so tief, dass man eigentlich gar nicht rauskommt.
Es ist ein Teufelskreis. Man hat auch eine dieser neuen Institutionen, die wir vorhin angesprochen haben, ist die Antikorruptionsbehörde. Eine sehr agile, sehr, sehr fitte Behörde, die wirklich nach strengen Maßstäben ermittelt, die reihenweise hochrangige Politiker, Gouverneure, Minister etc. zu langen Haftstrafen verurteilt hat. Das hört sich ein bisschen nach Diktatur an, ist aber keine. Es gab noch kein Verfahren, was diese Behörde angefangen hat, die nicht mit einer Verurteilung eines Täters geendet hat. Das heißt, es gab also noch nie einen Unschuldigen. Aber trotz dessen, dass jetzt seit über 15 Jahren reihenweise Politiker teilweise bis zu 10 Jahren in den Knast gegangen sind, hat sich an der Korruption nichts geändert. Es ist nicht weniger geworden. Woraus ich eigentlich nur schließen kann, die Leute wissen um das Risiko der Korruption, aber sie wissen nicht, wie man ohne Korruption Geschäfte machen kann.
Das heißt, gibt es überhaupt irgendwas, was diesen Teufelskreis durchbrechen könnte?
Wir suchen danach, aber ich habe es noch nicht gefunden.
Okay, halten Sie uns auf dem Laufenden. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass da was rauskommt. Ja, wie sich die Korruption in Indonesien noch auf das Land auswirkt, darüber sprechen wir gleich.
Ketika ku bertanya tentang semua yang terjadi, ketika ku berkaca melihat kehebatannya, harus sadar semua kembali padanya, dan kita semua sama-sama menyembahnya. Jika kau ingin berubah, hanya dirimu lah yang menghambat segalanya, bukan. Harus sadar semua kembali padanya, dan kita semua sama-sama menyembahnya. Jika sakit terasa, coba kau rasakan saja, mungkin kau sedang dicoba untuk
untuk mengingatnya. Tak pernah terlambat jika kau ingin berubah. Hanya dirimu lah yang menghambat segalanya. Bukan mereka, bukan siapa, dan bukan juga dia. Oh, bukan juga dia.
Morgenmagazin auf Multikult FM und mit Alex Flohr, dem Geschäftsführer von Watch Indonesia, habe ich gerade über Korruption in Indonesien gesprochen. Ja, wenn Politiker, Polizisten und sogar Lehrer korrupt sind, dann hilft oft nur noch eins, nämlich eine empörte Öffentlichkeit. Unterrichtet wird die von der Presse. Allerdings ist auch die in Teilen Indonesiens nicht ganz frei. Wie frei bzw. wie unfrei ist denn die Presse, Herr Flohr?
Die Presselandschaft in Indonesien wird immer gepriesen als die freieste in ganz Südostasien und das mag auch tatsächlich teilweise der Fall sein. Es ist auch nicht wahnsinnig erstaunlich, wenn man sich die Pressefreiheit in Singapur oder in Kambodscha anguckt. Unter den Blinden ist halt der einäugige König. Es gibt sehr, sehr viele Medien, von kleinen Radiostationen wie Radio Multikult bis hin zu großen Konzernen. Alles ist da. Der Riesenvorteil, auf den Indonesien auch stolz sein kann, ist, es gibt keine ausländischen Medienmogule. Es sind tatsächlich alles einheimische Unternehmen, soweit so gut. Aber es sind Unternehmen und es sind vor allen Dingen zwei große kommerzielle Gruppen. Und beide dieser Unternehmen sind auch eng verbandelt mit der Politik. Schwierig wird es nur, wenn es zum Beispiel um Wahlprognosen geht, wo dann die beiden Unternehmensführer sich für unterschiedliche Parteien um Sitze streiten. Und da gehen dann plötzlich die Meinungsumfragen der beiden leitenden Sender bei einer derselben Person mal eben um 10% auseinander, während sie sich bei allen anderen einig sind. Das ist das generelle Bild in ganz Indonesien. Ein anderes Bild ist speziell die Situation in Papua. Einheimische Journalisten Schwierigkeiten, sich frei zu bewegen, aber sie können hin, aber sie werden auf Schritt und Tritt vom Geheimdienst beobachtet und begleitet. Und ausländische Journalisten können überhaupt nicht hin, beziehungsweise es gab vor einigen Monaten zum Beispiel den Fall von zwei Arte-Journalistinnen, die dann eben versucht haben, weil die Genehmigung so schwer zu bekommen ist, auf eigene Faust mit Touristenvisum dorthin zu reisen. Und das endet dann eben sehr oft mit Festnahme und Deportation. Also das heißt, in Papua gibt es etwas zu verbergen.
Das habe ich auch auf Ihrer Homepage gesehen. Da stellen Sie eben auch die Frage, Indonesien, was versteckst du in Papua? Haben Sie darauf eine Antwort?
Darauf gibt es leider ganz viele Antworten. Papua ist von der politischen Geschichte her schon mal ganz anders zu messen als der Rest Indonesiens. Als Indonesien unabhängig wurde, gehörte Papua de facto noch nicht dazu und wurde dann erst in den 60er Jahren peu à peu unter anderem durch eine völlig gefälschte und manipulierte Volksabstimmung zur Provinz Indonesiens erklärt. Das haben viele Leute in Papua bis heute nicht verschmerzt, weil es einfach undemokratisch war. Der zweite Punkt ist, es ist ein ganz anderes Volk. Also das ist ein Riesenkuddelmuddel von Dingen, die einfach völlig inkompatibel mit dem Rest Indonesiens sind oder zumindest, wo sich die Leute inkompatibel damit sehen. Nur ist es Indonesien selbst auch ein Vielvölkerstaat und man könnte sagen, auf ein paar mehr oder weniger, die jetzt auch noch ein bisschen anders sind, kommt es nicht an. Aber hier spielt Ausbeutung von Naturressourcen, Rassismus und massive Menschenrechtsverletzungen eine ganz starke Rolle, dass sich eben die Leute in Papua nicht dazugehören.
Über Demokratie, Korruption und Pressefreiheit in Indonesien haben wir gerade von meinem Studiogast Alex Flohr von Watch Indonesia einen Einblick bekommen. Nach dem nächsten Song nehmen wir uns mal die Teilautonomie Aceh vor, wo offiziell die Scharia herrscht. Es bleibt also weiterhin spannend.
Aku terus mencari apa yang sebenarnya hati ini inginkan dalam hidupku, dalam nafasku, seumpama kalian punya satu keinginan seperti sebuah jalan yang harus kau temukan dalam hidupmu dengan tanganmu terbang bebas di udara yang penuh asa menerobos hingga
Flohr, dem Geschäftsführer von Watch Indonesia, spreche ich heute über die aktuelle Lage in Indonesien. Ein besonderes Augenmerk möchte ich jetzt auf die Region Aceh legen. Die Region hat wahrlich schon sehr viel durchgemacht. Zuerst hat ein sehr langer Bürgerkrieg vieles zerstört. Rebellen wollten die Unabhängigkeit und haben jahrelang mit dem Militär gekämpft. Herr Flohr, warum war das in Aceh so schlimm?
Es war tatsächlich so, dass eben seit 1976 diese Unabhängigkeitsbewegung sich gegen den Staat aufgelehnt hat. Das waren teilweise Streitigkeiten, da ging es um Ressourcen. Kurz zuvor wurden Gasvorkommen, reichhaltige Gasvorkommen ausfindig gemacht. Und wie in vielen anderen Regionen Indonesiens geht es dann immer um die Frage, wer hat das Zugriffsrecht auf diese Ressourcen. Und unter der Diktatur war natürlich die Antwort ganz klar, es war der Zentralstaat und dagegen hat man sich in Aceh aufgelehnt, etwas stärker aufgelehnt sicherlich als in anderen Regionen, weil die Menschen in Aceh als heißblütiger, hitzköpfiger als andere Leute in Bewohner Indonesiens bekannt sind. Daraus entwickelte sich dann eben dieser Bürgerkrieg, der letztlich eben über 30 Jahre hinweg von keiner der beiden Seiten zu gewinnen war, so dass dieser Konflikt eigentlich erst mit der völligen Ermüdung beider Seiten geendet hat, die dann durch den Tsunami 2004 quasi das I-Tüpfelchen aufgesetzt bekommen hat und beide Seiten schachmatt gesetzt hat. Und dann war klar, jetzt muss etwas passieren. Man musste sich wohl oder übel an den Tisch setzen und sich neu sortieren.
2005 haben dann beide Seiten des Bürgerkriegs ein Abkommen unterzeichnet. Aceh hat hier eine besondere Autonomie vom restlichen Land erhalten. Daraufhin wurde dort dann das islamische Recht der Scharia eingeführt. Wie kam es von der Autonomie zur Scharia?
Ja, darüber gibt es verschiedene Ansichten, aber viele Beobachter und viele Menschen in Aceh selbst sind sich eigentlich darüber einig, dass diese Scharia und überhaupt die Einführung einer stärker islamisch geprägten Gesellschaftsordnung ein Dana-Geschenk der indonesischen Regierung war. Und da gibt es nur verschiedene Interpretationen, warum die Zentralregierung das getan hat. Also die einen sagen, sie wollten uns einfach als Islamisten abstempeln und haben das dann eben auch erfolgreich getan, uns da in eine bestimmte Ecke zu stellen. Andere sahen, und dazu neige ich eher, sahen in der Stärkung der Scharia den Versuch, eine dritte Front zwischen die Unabhängigkeitsbefürworter und das Militär zu schlagen. So ging dann die Entwicklung in Aceh weiter, nun aber tatsächlich mit drei Fronten anstatt der zwei Fronten, die man bisher hatte.
Jetzt waren Sie schon oft in Indonesien, auch in Aceh. Das beschreiben Sie im Vorwort des Buches Peacebuilding in Aceh zwischen Tsunami und Scharia, das Sie auch mit herausgebracht haben. Wie haben Sie die Situation in Aceh damals erlebt?
So absurd das klingen mag, sehr viel freier und angenehmer als heute.
Das war wann genau?
Das war das erste Mal, war es während des Bürgerkriegs im Jahr 2000. Also da gab es so eine kurze Waffenstillstandsvereinbarung, die aber nicht wirklich gehalten hat und es wurde auch jede Nacht geschossen und es brannten auch jede Nacht Häuser und so. Aber trotz alledem war das Klima damals in meinen Augen angenehmer als es heute ist, freier. Man konnte auf die Straße, tagsüber konnte man auf die Straße gehen, konnte man sich ins Café setzen, konnte sich anziehen, wie man will, eine Bekannte hat mich mit dem Motorrad nach Hause gebracht, abends vor der Sperrstunde. All das war möglich. Es gab da keine Beschränkungen. Das gleiche war eben der Fall 2005, eben ein Jahr nach dem Tsunami, als ich nochmal dort war. So schlimm die ganzen Bilder der Zerstörung eben waren, das war natürlich schon beeindruckend. Die Art, wie man sich bewegen konnte damals, war völlig frei, war ganz normal, wie man es in Indonesien an anderen Orten gewohnt ist und völlig im Gegensatz zu dem, wie heute die Situation ist.
Ja, wie ist die Situation heute? Es gibt die Prügelstrafe fürs Glücksspiel, Alkoholkonsum oder das Ausgehen mit einem Partner, der nicht der Ehepartner, der Bruder oder die Schwester ist. wird bestraft. Frauen müssen immer und überall Kopftuch tragen und dürfen nur als Beifahrerin und nur im Damensitz Motorrad fahren, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wird die Scharia auch auf Nicht-Einheimische angewendet?
Das ist auch so ein Thema, wo wir noch ein bisschen warten müssen vor einer endgültigen Bewertung. Am Anfang hieß es, die Scharia wird ausdrücklich nur auf einheimische Muslime und Muslime angewendet. Inzwischen haben wir bereits den dritten Fall von Auspeitschungen eines zwar Einheimischen, aber Christen, die eben zum Beispiel wegen Alkoholverkaufs ausgepeitscht wurden. Also ganz so streng auf Muslime und Muslime ist die Scharia eben nicht mehr beschränkt. Und wie jetzt in Zukunft damit umgegangen wird, wenn jemand aus der Nachbarprovinz Nordsumatra kommt und der sich dann eben nicht Scharia-konform verhält, das bleibt noch abzuwarten. Ich befürchte da leider das Schlimmste, dass es nämlich in Zukunft auf alles und alle angewandt wird, egal wo sie herkommen.
Zu der Auspeitschung von zwei homosexuellen Männern in der Provinz sagte der Präsident Joko Widodo, die dort geltende Scharia sei durch das Autonomiegesetz geregelt, das Aceh nach Ende des Bürgerkriegs eben gewährt worden war, und die Zentralregierung müsse dieses Gesetz respektieren. Wie kommt es, dass die indonesische Regierung sich auf diese Autonomie einlässt?
Zum einen ist die Auskunft, die Joko Widodo hier gegeben hat, teilweise schlicht und ergreifend falsch. Das Autonomiegesetz sah die Eigenregierung, die Selbstregierung der Provinz vor, mit Ausnahme von 5 politischen Gebieten, die nach wie vor unter Verantwortung der Zentralregierung stehen. Dazu gehören zum Beispiel Außenpolitik, dazu gehört Finanzpolitik, dazu gehört Verteidigungspolitik und dazu gehört aber auch eben die Rechtsprechung. Aceh selbst nimmt für sich in Anspruch, dass sie eben auch der Rechtsprechung des Einheitsstaates folgen, aber eben zusätzlich einige Artikel durch die Scharia geregelt haben, die im indonesischen Strafrecht gar nicht vorgesehen sind. Das ist eine sehr gewagte Auslegung des Monopols auf Strafrecht, dass sie eben, das eigentlich nach wie vor eben in der Hauptstadt Jakarta zu liegen hätte. Warum greift Jakarta da nicht ein? Die Frage stellen wir uns auch immer wieder. Ich fürchte, dass man in Jakarta zu vorsichtig ist und nicht den Mut hat, jetzt wieder in Angelegenheiten der Provinz hineinzuregieren, dass sie dann befürchten, quasi die Unabhängigkeitsbewegung zu revitalisieren, wiederzubeleben, weil in Aceh das Gefühl entsteht, die Zentralregierung mischt sich jetzt doch wieder in alle unseren Angelegenheiten ein und diese ganze Sonderautonomie ist irgendwie das Papier nicht wert, auf dem sie steht. So dass sich also da die Zentralregierung sehr, sehr zurückhält und diesen Konflikt nicht sucht.
Ein sehr schwieriges Thema bleibt also die Region Aceh, in der die Scharia offiziell gilt. Wir sprechen gleich noch über ein anderes Problem, was nicht nur in Aceh, sondern tatsächlich auch in vielen anderen Regionen Indonesiens zum Problem wird, nämlich die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen.
Ambil kan aku kantong sampah itu. Ambil kan satu. Jadikan aku kantong sampah itu. Jadikan satu. Bahagialah kau kantong sampah, semua jadi tenang dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, semua semua jadi nyaman dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, dia jadi hilang dan musnah. Dia sampah. Kantong sampah.
Kantong sampah.
Kantong sampah. Sampah,
kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah, kantong sampah,
kantong sampah. Ambilkan aku kantong sampah itu. Ambilkan satu. Jadikan aku kantong sampah itu. Jadikan satu bahagialah kau kantong sampah, semua jadi tenang dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, semua jadi nyaman dan indah. Bahagialah kau kantong sampah, dia jadi hilang dan musnah. Dia sampah. Sampah,
kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah, kantong sampah,
kantong sampah, kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah,
kantong sampah.
Sampah. Ihr hört das Morgenmagazin auf Multikult FM. Zu Gast im Studio ist heute Alex Flohr, Geschäftsführer von Watch Indonesia. Man braucht nicht lange zu googeln, um zu lesen, dass Politiker oder Religionsgruppen Homosexualität als krank, unmoralisch und gefährlich diffamieren. Herr Flohr, Sie thematisieren die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern in Ihrem Verein auch. Wie kommt es, dass LGBT-Personen in Indonesien so diskriminiert werden?
Ja, das fragen wir uns auch so ein bisschen. Manchmal hat man den Eindruck, die konservativen Hardliner, die Leute, die sehr stark für eine konservative Auslegung des Islam eintreten, brauchen Feindbilder, suchen sich Feindbilder, und nachdem nur alle anderen bereits unter Beschuss standen oder erledigt sind, also abtrünnige Minderheiten wie Schiiten oder wie Ahmadiyya und andere, dann hat man sich jetzt auf neue Feinde eingeschossen und zieht jetzt eben diese moralische Karte, um gegen LGBT vorzugehen. Das ist in der Tat eine neue Entwicklung, die uns auch ja nicht ganz überraschend erwischt hat, aber doch insofern überraschend, dass es eben gar keine Tradition in dieser Richtung in Indonesien gibt. Es war dort immer normal, dass es zwischen den gängigen Geschlechtern, männlich und weiblich, dritte Geschlechter gab. Die Varia sind sogenannte Transgender-Personen, die spielen über Jahrhunderte in der indonesischen Tradition eine große Rolle. In Süd-Sulawesi gibt es traditionell 5 Geschlechter. All das wird nun negiert, wird über den Haufen geworfen, weil man in einer rückwärtsgewandten Besinnung auf die Kultur, die eben aber nicht indonesische Kultur ist, jetzt meint, darin westliche Verderbtheit, Verkommenheit zu erkennen und glaubt, dass sich das eben seuchenartig ausbreitet, die ganze Moral Indonesiens damit untergraben wird und demnächst das 270 Millionen Volk ausstirbt, weil die Leute alle keine Kinder mehr kriegen, denn sie sind jetzt alle lesbisch oder schwul.
Das heißt, es ist tatsächlich noch ein ziemlich neues Phänomen.
Das ist ein ganz neues Phänomen.
Was tut Watch Indonesia dagegen?
Wir versuchen einerseits natürlich hier Aufklärungsarbeit zu machen. Man kann natürlich auch Leuten, die jetzt gerade in Aceh vor 2 Wochen unter Beschuss geraten sind, bei Razzien dabei helfen, Unterschlupf in anderen Regionen des Landes zu finden. Und dazu bedarf es einiger logistischer Schritte und natürlich auch Finanzen. In diese Richtung kann man einiges tun, um den Leuten konkret und direkt vor Ort zu helfen.
Lassen Sie unser Gespräch doch beenden mit Ihrer Einschätzung. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Lage Indonesiens in diesem Jahrzehnt noch entwickeln? Das ist ja jetzt nicht mehr so lang. Haben Sie vielleicht auch Hoffnungen?
Das hängt sehr stark davon ab, wie 2019 die Präsidentschaftswahlen ausgehen. Das wird aller Voraussicht nach eine Wiederauflage der letzten Wahlen werden und das wird auch eine Wiederauflage der Gouverneurswahlen von Jakarta werden, wo sich eben entscheiden wird, geht die Richtung hin zu einer radikal islamischen Gesellschaftsordnung, geht sie hin zu einer eher wieder vom Militär geprägten neuen Ordnung, wie wir sie unter der Diktatur erlebt haben, oder sind die demokratischen Kräfte, zu denen ich eben auch den Präsidenten Jokowi immer noch zähle, stark genug, um sich von all diesen stärker werdenden Einflüssen frei zu schwimmen und tatsächlich selbst Profil zu gewinnen. Wenn das gelingt, dann sehe ich für den Rest des Jahrzehnts eher optimistisch in die Zukunft. Wenn das nicht gelingt, dann Gnade uns Gott.
Alex Flohr von Watch Indonesia war heute im Multikult FM Studio zu Gast und hat mit mir über Indonesien gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie hier waren und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg mit Ihrem Verein für die Zukunft und natürlich für Indonesien. Wenn ihr mehr über die Organisation wissen wollt, dann schaut einfach auf der Homepage vorbei. Das ist www.watchindonesia.org. Watch Indonesia in einem Wort, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich bin Jule Wolf und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut.
suara bising bukan asing lagi. Kepulan asap kendaraan menjejal pagi. Bangunan tampak berdiri di sana sini. Yang terlihat cuma fata morgana sunyi. Orang-orang sudah enggan berjalan kaki. Matahari sudah bukan sahabat kita lagi. Sedikit mungkin yang berpikir tentang ini. Atau harus tunggu sampai api membakar kota ini.
Hiruk pikuk dan pasar. Hiruk pikuk dan pasar. Hiruk pikuk dan pasar.
Banyak sampah berserakan di jalanan. Kebersihan bukan cuma tugas truk berbedak hijau. Ayo ikut bersihkan sampahnya perlahan. Atau harus tunggu sampai mereka menimbun kota kita.
Hidup pikir